Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Gebt uns noch einen kurzen Moment, da ist irgendwas mit der Technik ein bisschen schief gelaufen. Aber ist nicht so schlimm. Ich kann trotzdem schon mal starten. Das Bild werdet ihr gleich sehen, aber ich denke, das könnt ihr euch auch sehr gut vorstellen. Genau. Stellt euch vor, ihr geht durch so ein kleines Städtchen und am Ende einer Straße seht ihr ein Restaurant. Und vor dem Restaurant steht so ein Schild: Morgen gibt es ein Freigetränk. Ja, und du denkst dir, oh, richtig gut, da komme ich doch morgen wieder. Also morgen kriege ich ein Freigetränk. Am nächsten Tag gehst du zum Restaurant, das Schild steht immer noch da und sagt, morgen gibt es ein Freigetränk. Ja, du gehst zum Wirt und fragst, hey, ich war gestern hier und das Schild sagt, morgen gibt es ein Freigetränk. Ich würde das heute gerne in Anspruch nehmen, ich würde jetzt gerne mein Getränk trinken. Und der Wirt schaut dich nur sehr verwirrt an und sagt, also schau dir doch das Schild an. Steht doch ganz klar, morgen gibt es ein Freigetränk. Ja, du kommst jetzt jeden Tag und versuchst jedes Mal den Wirt auf sein Versprechen hinzuweisen, dass dir doch das Freigetränk zusteht. Und jedes Mal bekommst du die gleiche Antwort. Trotzdem nimmst du sogar deine Jungs mit, deine Freunde. Ihr geht dahin, ihr wollt ja gemeinsam dieses Getränk genießen. Aber irgendwie wird es nichts. Ja, irgendwann reicht es dir und du hängst ein zweites Schild daneben, wo einfach draufsteht, übermorgen gibt es auch ein Freigetränk. Ja, jetzt hast du zwei unendliche Versprechen gleichzeitig und jeden Tag sitzt du dort, trinkst deine Limo, für die du bezahlen musst und fragst den Wirt, ob du denn jetzt endlich mal dieses Getränk bekommst. Der sagt dir aber immer wieder nur das Gleiche. Es gilt für morgen. Und vielleicht sitzt du dann da und denkst dir, ja, irgendwann muss doch dieser Morgen mal sein. Worauf ich hinaus will, ist, dass uns die menschliche Erfahrung lehrt, dass wir etwas nur dann wirklich kennen können, wenn wir es mit unserem Verstand erfassen können. Also ich denke, wir können das verstehen, dass es morgen eben ein Getränk gibt. Aber irgendwie ist da trotzdem ein Bruch in der Logik, weil wenn wir am nächsten Tag kommen, gilt es ja wieder nur für morgen. Irgendwie kommen wir nicht zu diesem Punkt, dass wir es wirklich verstehen. Das ist paradox. Und ich möchte heute gemeinsam mit euch ein Paradoxon in der Bibel anschauen, wo Paulus das Gleiche quasi deutlich macht. Also ein Paradoxon ist einfach eine Aussage oder eine Situation, die widersprüchlich oder absurd ist oder absurd klingt. Aber sie kann trotzdem einen tieferen Sinn haben. Oft ist es mit einem logischen Widerspruch verbunden und das zeigt, dass unsere menschliche Logik manchmal an ihre Grenzen stößt. Und genau das passiert auch in Epheser 3, 14 bis 21. Ich möchte einmal den Bibeltext vorlesen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Ja, Paulus betet hier für die Gläubigen in Ephesus, nachdem er in den Kapiteln 1 und 2 bereits die unfassbaren geistlichen Segnungen Christus erklärt hat. Er hat dabei von der Erwählung vor der Grundlegung der Welt gesprochen, von der Einheit von Juden und Heiden in der Gemeinde und einem neuen Menschen. Und dieses Gebet von Paulus ist eine Antwort auf diese Realitäten, die er vorher in den Kapiteln 1 und 2 schon erklärt hat. Dieses Gebet ist ein Ausdruck seines Wunsches, dass sowohl die Epheser, aber auch heute, ja jeder Einzelne von uns, dass wir persönlich diese Wahrheit nicht nur intellektuell, nicht nur vom Kopf her verstehen, sondern vielmehr mit unserem Herzen, dass wir es erleben. Denn die Liebe Gottes kann nicht ja rein intellektuell erfasst werden. Es ist eine Liebe, die du nicht fassen kannst. Zu Beginn möchte ich unser Augenmerk auf das kleine, aber sehr wichtige Wort deshalb in Epheser 3,14 lenken. Denn dort kniet Paulus nieder und er betet. Die Frage ist jetzt aber, wieso betet er? Also was hat ihn dazu gebracht, dieses Gebet auch aufzuschreiben und es den Ephesern und uns mitzuteilen? Das Schöne ist aber, dass er uns selbst die Antwort hierfür gibt und uns nicht im Dunkeln stehen lässt. Denn das deshalb in Vers 14 ist gleichzeitig eine direkte Verbindung zu den nachfolgenden Versen, die ich eben gerade gelesen habe, aber eben auch eine Verbindung zu dem vorherigen. Es ist nicht entweder das eine oder das andere, sondern beides gleichzeitig. Es ist so ein bisschen wie die Tür in einer Pizzeria, wo die Kellner durchgehen und die in beide Richtungen schwenkt. So kann man sich das deshalb vorstellen. Und damit erklärt Paulus, ich bete, weil ich das vorher erfahren habe, verstanden habe und euch mitgeteilt habe, aber ich bete auch, damit ihr diese Dinge bekommt. Schaut man sich dieses deshalb rückwärtsgewandt an, also quasi in die Vergangenheit, auf die Kapitel 1, 2 und die ersten Verse in Kapitel 3, da begründet Paulus, warum er überhaupt betet. Es ist die logische Konsequenz aus den wunderbaren Wahrheiten über Gottes Plan, die er in den Kapiteln 1 und 2 schon dargelegt hat. Um es greifbarer zu machen, bin ich die Kapitel 1 bis 3 durchgegangen und habe nach Gründen für sein Gebet gesucht. Gefunden habe ich 28 Gründe in den Kapiteln 1 bis 3, warum Paulus sagt, warum wir Gott anbeten sollten. Also allein in diesen ersten drei Kapiteln nennt er wirklich 28 Gründe, vielleicht sind es sogar noch mehr, je nachdem, wie streng man da die Messlatte anlegt. Da es aber den Rahmen sprengen würde, jetzt jeden einzelnen Punkt durchzugehen, möchte ich nur die folgenden nennen. Und um es persönlicher zu machen, möchte ich das Gebet von Paulus heute auch aus der Ich-Perspektive betrachten. Denn Paulus schreibt oft, ich bitte, dass ihr nicht mutlos werdet. Und deshalb quasi nehme ich diese Ich-Perspektive ein, damit es eben persönlicher ist, damit es wirklich direkt auf uns bezogen ist. Rückblickend sagt Paulus, ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und ich glaube, wir können da genauso mitsprechen. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, weil ich in Christus von Gott auserwählt bin, weil ich geistlich gesegnet bin. Ich bin erlöst durch sein Blut. Ich bin zur Sohnschaft vorherbestimmt. Der Heilige Geist ist mir als Unterpfand, man könnte auch sagen als Anzahlung, auf das Erbe gegeben. Und das bedeutet, dass das, was wir jetzt hier auf der Erde schon bekommen, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, dass das wirklich eine kleine Anzahlung ist. In Kapitel 2 geht er darauf ein, dass wir einst Heiden waren, ohne Hoffnung. Wir gehörten früher noch nicht dazu, zu diesem Heilsplan. Früher war es nur für die Juden, es war exklusiv. Doch durch das Christi-Blut haben wir jetzt auch Zugang zu Gott. Wir können lebendig gemacht werden in ihm. Und diese Trennwand zwischen Juden und Heiden gibt es nicht mehr. In der Gemeinde gibt es auch keine Trennwand. Es gibt keine Trennwand nach Nation oder gesellschaftlichem Stand, nach Bildung oder sonst einem Kriterium. Wir gehören alle zur Gemeinde Gottes. In Kapitel 3 offenbart Paulus das Geheimnis, dass wir Heiden durch das Evangelium jetzt auch Miterben sind. Und er stellt auch klar, er wurde berufen, um dieses Geheimnis uns zu verkündigen, es uns sichtbar zu machen, es uns verständlich zu machen. Und ein weiterer Grund ist in Kapitel 3, Vers 15, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Also das betont einfach diese Souveränität, diese Allmacht Gottes, dass er jeden Menschen, jedes Geschlecht, andere Übersetzungen sagen, jede Familie, dass Gott allen den Namen gegeben hat. Das deutet auf eine Beziehung hin. Und man könnte jetzt hier sagen, ist das nicht allein schon Grund genug, Gott anzubeten? Und ich denke, das ist es auf jeden Fall. Aber hier macht Paulus nicht, ja, er setzt hier keinen Punkt, sondern er fährt fort mit diesem Deshalb und leitet weiter ein. Und wie eingangs schon erwähnt, hat da dieses Deshalb auch eine Verbindungsfunktion. Es kann also auch vorwärtsgewandt sein, also quasi auf das, was er jetzt noch erklären wird. Und darin leitet er auf die Inhalte des Gebets ein. Und ja, das ist auch der Grund, weshalb Paulus diese Dinge erbittet. Und weshalb wir quasi mit ihm auch dieses Gebet sprechen können und diese Dinge ganz persönlich für uns erbitten können. Ja, ich möchte auf die folgenden Punkte eingehen. Und wie gesagt, habe ich es jetzt als Überschrift immer aus der persönlichen Perspektive. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, damit ich durch seinen Geist am inneren Menschen gestärkt werde. Damit ich Christus in meinem Herzen wohnen lasse. In Liebe gewurzelt und gegründet bin. Und auf dem vierten Punkt werde ich ein bisschen länger stehen bleiben. Ich die unermessliche Dimension der Liebe erkenne. Als letzten Punkt möchte ich dann darauf eingehen, wie es aussieht, wenn man zur ganzen Fülle Gottes erfüllt wird. In Vers 16 lesen wir, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Paulus beginnt mit der Bitte um innere Stärkung durch den Heiligen Geist. Er sagt, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also ich finde schon alleine dieser Ausdruck, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, das macht deutlich, dass Gott nicht knauserig ist. Gott ist nicht arm in dem, was er geben kann, sondern Gott ist voller Reichtum in den Dingen, mit denen er uns segnen möchte. Seine Gaben sind überreich. Dann sagt er weiter, mit Kraft gestärkt zu werden, durch den Heiligen Geist. Und das bedeutet, diese Stärkung, die kommt nicht aus uns selbst. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Es ist eine übernatürliche Kraft. Und es bezieht sich auf unseren inneren Menschen. Letzte Woche haben wir in der Predigt von Ewald gehört, dass der innere Mensch die Schaltzentrale, es ist unser Wille, unser Herz, es bestimmt unser Denken. Das ist dieser Teil, der von uns, das ist der Teil von uns, der mit Gott in Verbindung steht. Und hier geht es um Standhaftigkeit, um Überzeugung, um Widerstandsfähigkeit. Nicht körperlich gesehen, sondern geistlich. Dass wir in unserem Herzen gestärkt werden, in unserem Glauben. Und ich denke, ganz praktisch können wir hier für uns mitnehmen, gleich wie Paulus es hier tut, ein Gebet zu sprechen, wenn wir in Situationen sind, wo wir nicht weiter wissen, zu sagen, Herr Jesus, stärke mich heute für diese Prüfung, die ansteht. Oder vielleicht für dieses schwierige Gespräch. Ich möchte etwas gerade stellen. Ich habe etwas zu klären. Ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Hilf mir dabei. Ich möchte dich ermutigen, dich nicht auf die eigene Kraft zu verlassen, sondern vielmehr auf Gott, auf diese Stärkung. Ja, und wenn du mutlos oder versagend bist, wenn du denkst, boah, ich mache das doch schon jeden Tag, ich komme aber einfach nicht damit zurecht. In 2. Korinther 12, 9 steht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Rufe nach Jesus in Situationen, wo du nicht mehr weiter weißt. Versuche es nicht aus eigener Kraft, sondern vertraue auf den, der wirklich Kraft hat. Im nächsten Vers, also Vers 10a, im ersten Teil des Verses 17, heißt es, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Was bedeutet das? Jesus ist bereits im Gläubigen. Das lesen wir in Kolosser 1,27. Aber hier geht es um eine viel tiefere und erfahrbare Präsenz Jesu im eigenen Leben. Wie eben schon erwähnt, ist das Herz das Zentrum unserer Persönlichkeit. Und das bedeutet, dass Christus nicht nur Gast ist, sondern Jesus ist der Herr unseres Hauses. Er möchte unser Denken, Fühlen und Wollen prägen. Das griechische Wort für Wohnen bedeutet ein dauerhaftes und festes Niederlassen. So wie wir eigentlich auch unser Zuhause definieren würden, was wir einfach intuitiv machen. Wenn wir gefragt werden, wo wohnst du, dann sagen wir automatisch den Ort, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir die meiste Zeit verbringen, wo wir einfach ja, unsere Sicherheit haben. Und den gleichen Anspruch hat Jesus hier auf unser Herz. Er möchte dauerhaft in deinem Herzen sein, nicht nur, wenn es dir ja gerade gut geht oder wenn du auf einem geistlichen Hoch bist. Jesus ist kein Gast, der nur dann vorbeikommt, wenn es dir gut geht und wenn alles gut vorbereitet ist. Jesus möchte dauerhaft in deinem Herzen sein, auch wenn es gerade nicht so gut darin aussieht. Ich möchte dich bitten, wirklich einfach mal dein Leben zu hinterfragen. Wenn du dir dein Herz als ein Haus vorstellst, wie es auf dem Bild zu sehen ist, stell dir vor, Jesus lebt darin. Aber bei bestimmten Zimmern sagst du Jesus, nee, da darfst du nicht rein. Also hier, Küche geht gar nicht, da darfst du nicht rein. Wohnzimmer ist auch, ja, kommt drauf an, wie es gerade bei mir aussieht, dann kannst du auch mal vorbeikommen und wir können zusammen Gemeinschaft haben, aber besser nicht. Im übertragenen Sinne, was ich damit sagen möchte, ist, welche Zimmer in deinem Herzen hast du Jesus noch nicht abgegeben? Wo hast du ihm den Schlüssel noch nicht in die Hand gedrückt und gesagt, Jesus, auch in das Zimmer darfst du gehen? Vielleicht sind es irgendwie Beziehungen, die du hast, wo irgendwas im Argen liegt, wo etwas geklärt werden muss. Vielleicht kann es auch das Thema Finanzen sein, dass du dir denkst, boah, eigentlich weiß ich, dass mein Umgang mit Geld aktuell nicht so ist, wie Gott sich das vorstellt. Vielleicht sind es auch geheime Sünden, denen du nachgehst, wenn du dich in deinem Zimmer einschließt und den Schlüssel eben nicht Jesus gibst. Ja, schreib dir diese Dinge doch mal auf oder geh einfach in Gedanken darauf ein und guck, in welche Zimmer Jesus noch nicht gehen darf. Weiterhin heißt es, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und ich glaube, das ist ein wunderschönes Gebet für uns. Die Knie vor Jesus zu beugen, damit ich in Liebe gewurzelt und gegründet bin. Ja, gewurzelt, das griechische Wort spricht, ja, wie man auf dem Bild sehen kann, von einem Baum, der tief in der Erde verankert ist. Trifft auf diesen jetzt nicht gerade zu. Aber ja, um Wurzeln darzustellen, ist ein bisschen schwierig, wenn sie unter der Erde sind, deswegen so ein Bild. Aber das ist eher ein Negativbeispiel. Wir sollen tief in der Erde verankert sein und ja, nur ein Baum mit tiefen Wurzeln wird Stürme aushalten können. Dieser Baum würde wahrscheinlich sofort umfallen. Das andere Wort gegründet bezieht sich auf ein Gebäude. Also Paulus benutzt bewusst diese Metaphern einmal von einem tief verwurzelten Baum und dann von einem Gebäude, das ein festes Fundament hat, das es ein festes Fundament benötigt. Und die Liebe Gottes ist dieses unerschütterliche Fundament, das wir haben. Also auch wenn wir manchmal denken, ich kann nicht mehr, da gibt es trotzdem dieses Fundament, was niemals verschwinden wird. Dieses Fundament, was einfach Gott ist, was unsere Identität ist, und was uns im Leben Halt gibt. Und diese beiden Dinge, das sind die notwendige Basis. Also wie ein Baum Wurzeln braucht und ein Gebäude ein stabiles Fundament, so braucht auch unser geistliches Leben die Liebe. Es ist die Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu Gott und auch zueinander, zu unserem Nächsten, die uns stabil macht. Ohne Liebe ist geistliche Erkenntnis hohl. Denn dann ist so vieles einfach nur eine Fassade. Und ich möchte auch nochmal deutlich machen, die Liebe, in der wir gegründet sind oder verwurzelt sind, das ist primär die Liebe Gottes zu uns. Es ist nicht so, dass wenn wir gerade irgendwie fühlen, dass wir Abstand zu Gott haben, dass Gott auch sagt, okay, nee, ich gehe einen Schritt zurück, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, du entfernst dich gerade. Das ist überhaupt nicht Gottes Wesen. Gott liebt uns, egal in welcher Phase wir gerade sind. Und vielleicht das nächste Mal, wenn du deine stille Zeit machst, wenn du dir die Bibel zur Hand nimmst und ja einfach liest, dann frag dich doch mal, was sagt mir diese Bibelstelle über Gottes Liebe? Also ich kenne das von mir selbst, dass ich, wenn ich Bibel lese, habe ich irgendwie vorher nicht wirklich eine Frage oder einen Gedanken. Ich glaube auch nicht, dass das immer sein muss, aber ich denke trotzdem, dass es helfen kann, wenn man weiß, oh, irgendwie fehlt mir das gerade. Ich spüre diese Liebe nicht, irgendwie merke ich davon nichts. Dann nimm dir doch mal die Bibel zur Hand, lies die Bibel wirklich mit diesem Fokus. Was sagt mir das heute über Gottes Liebe zu mir? Was dieser Vers auch aussagt, ist, dass deine Identität und Sicherheit nicht aus deiner Leistung, die du erbringst, nicht aus deinem Aussehen, von der Meinung anderer oder dem Erfolg abhängt, sondern einzig und allein aus der Tatsache, Gott liebt mich bedingungslos. Und ich denke, wenn wir gewurzelt sind, wenn wir diese Liebe verstehen, diese Tiefe, dann können auch wir unseren Nächsten wirklich lieben. Und praktisch könnte das bedeuten, mal auf jemanden zuzugehen und Hilfe anzubieten, wo du ganz genau weißt, diese Person wird mir das nie zurückgeben können. Ich helfe nicht, damit ich irgendwie was bei der Person gut habe, sondern einfach, um ihr meine Liebe zu zeigen, weil mir bewusst ist, dass Gott mich liebt. Ja, auf diesem Punkt möchte ich etwas länger stehen bleiben. Ich glaube, das ist einer der Schlüsselverse und einfach ein wunderschönes Thema, das einfach so deutlich macht, wie riesig Gottes Liebe ist. Wir haben es eben schon einmal gesungen und Heinz hat es auch schon in der Einleitung erwähnt. Es gibt nichts, was irgendwie Gottes Liebe wirklich greifbar macht. Und trotzdem probiert Paulus es hier, wo er uns dazu aufruft und sagt, ich bete, dass ihr dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Das ist paradox, oder? Also er sagt, ich bete dafür, dass ihr das erkennt, aber es übersteigt eure Erkenntnis. Paulus betet, dass die Gläubigen diese Dimensionen der Liebe Christi erfassen. Und diese vier Dimensionen sind nicht auf etwas Spezifisches bezogen oder begrenzt. Ich glaube vielmehr, dass sie diese allumfassende, unbegrenzte Natur dieser Liebe verdeutlichen sollen. Er sagt, dass ihr dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen. Das finde ich interessant. Dazu vielleicht einfach nur ein oder zwei Sätze. Für mich wird dadurch deutlich, dass es eine gemeinsame Erfahrung ist. Gottes Liebe werden wir nicht in Tiefe ergründen können, wenn wir ein Solo-Christsein leben. Denn die volle Dimension, das macht dieser Abschnitt in diesem Vers deutlich, der kann nur in Gemeinschaft erfasst werden. In Gesprächen, im Austausch darüber, was Gott ganz persönlich in deinem Leben getan hat. Anschließend sagt er dann, was die Breite und Länge und Tiefe und Höhe ist. Und wie bereits gesagt, beschreiben diese Dimension die allumfassende Liebe. Unbegrenzt erstreckt sie sich in jede Richtung. In die Breite der Welt, in die Länge der Ewigkeit, in die Tiefe unserer Sünde und in die Höhe der Herrlichkeit. Das sind diese Dimensionen von Gottes Liebe und seinem Plan. Und ich möchte einmal auf die Dimensionen eingehen und was sie über Gottes Liebe aussagen. Gottes Liebe ist allumfassend. Ja, das macht die Breite deutlich. Gottes Liebe umfasst alle Menschen, alle Völker, alle Sünden. Sie ist nicht begrenzt auf eine Gruppe, auf eine Nation. Sie erstreckt sich auf die gesamte Schöpfung. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Vers zeigt diese universelle Reichweite von Gottes Liebe. Sie gilt der gesamten Welt, jedem, der glaubt. Sie ist nicht exklusiv wie Liebe von uns Menschen. Sie gilt wirklich jedem. Gottes Liebe gilt allen Menschen. Und auch wir sollten Menschen ja mit dieser gleichen Liebe begegnen, wenn wir sie erfahren haben. Ja, auch Menschen, die wir irgendwie als andersartig betrachten oder die uns vielleicht sogar feindselig gegenüberstehen, auch ihnen sollen wir mit Liebe begegnen. Die zweite Dimension, die Länge, sie macht deutlich, dass Gottes Liebe ewig ist. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also ich meine auch so dieses Wort alleine Ewigkeit ist auch etwas, was wir nicht fassen können. Also ich weiß noch, dass ich damals irgendwie so als Teenager lag ich mal im Bett und ich habe so überlegt, okay, was ist denn ewig? Ja, und dann fing ich halt so an, dachte, okay, so in 10 Jahren kann ich mir noch irgendwie vorstellen, 100 Jahren, wenn man so geschichtlich zurückdenkt, ja, okay, das kriege ich vielleicht noch irgendwie hin. Aber irgendwann hört es einfach auf. Also mein Kopf hat einfach irgendwann gesagt, nee, also geht nicht weiter, kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist das Besondere an Gottes Liebe. Sie ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie gab es schon immer. Sie hat keinen Anfang und kein Ende. Sie ist unvergänglich. Und ich finde, das Schöne daran ist, dass wir wissen dürfen, dass Gott mich jetzt liebt, dass Gott mich vor 5 oder 10 Jahren geliebt hat oder auch noch davor und dass das Gleiche auch genauso für die Zukunft gilt. Gott wird mich mein gesamtes Leben lieben. Völlig egal, ob ein Mensch sich für Gott entscheidet oder nicht, Gottes Liebe ist immer da. Gott ist immer da und sagt, ich möchte Gemeinschaft mit dir. Ich gebe dir diese Möglichkeit, diese Liebe wirklich zu erfahren. Aber diese Liebe wird immer da sein. Die entscheidende Frage ist, lässt du dich darauf ein, diese Liebe zu erfahren? Das ist deine Entscheidung. Und trotzdem wird Gott dich immer lieben. Die Tiefe beschreibt, dass Gottes Liebe bis in unsere tiefste Schuld reicht. In unsere größte Not, in unsere dunkelsten Abgründe. Ja, Gottes Liebe begegnet uns dort, wo wir am verwundbarsten und am hilflosesten sind. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich glaube, dieser Vers macht es so deutlich. Gott hat nicht gewartet, bis wir irgendwie bessere Menschen waren. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt lohnt sich das auch. Ich glaube, die haben es verstanden. Jetzt kann ich meinen Sohn schicken, damit er für sie stirbt. Weil sie sind ja auf einem guten Weg. Ich glaube, das macht Sinn. So ist Gott nicht. Dieser Vers verdeutlicht die Tiefe der Liebe, die uns in unserem Zustand der Sünde erreicht. Und ich möchte dir wirklich zurufen, lass dich nicht unterkriegen, wenn du mit irgendwelchen Dingen zu kämpfen hast, wenn du immer wieder in die gleiche Sünde fällst, wenn du weißt, ich will es ändern, ich schaff's aber nicht. Denn Gottes Liebe reicht tiefer als deine tiefste Not. Gottes Liebe und seine Gnade sind größer als jedes Problem, das du hast, als jede Sünde. Es gibt keine Sünde, die so groß wäre, dass Gott sagt, okay, also das ist jetzt echt zu viel. Das gibt es nicht bei Gott. Wirklich völlig unabhängig davon, was wir für schlechte Menschen sind, egal welche Tat, wirklich völlig egal welche Tat, Gottes Liebe ist trotzdem größer. Die Höhe von Gottes Liebe, das ist auch gleichzeitig, ja, dieser Höhepunkt, die hebt uns in den Himmel. Also wortwörtlich wird sie uns eines Tages in den Himmel heben. In Epheser 2 schreibt Paulus selbst, kurz davor, er hat uns mit Christus auferweckt und uns mit ihm in die himmlische Welt versetzt, in Christus Jesus. Ich meine, natürlich sind wir jetzt gerade hier alle noch auf der Erde, wir sind in Lichtenau, also sind wir natürlich gerade noch nicht im Himmel. Aber trotzdem, diese Identität, in die Identität sind wir schon aufgehoben zu Gott. Wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben und eines Tages werden wir auch wirklich bei ihm sein, im Himmel. Ja, und dieser Vers spricht direkt davon, wie Gott uns durch Christus erhöht und uns einen Platz in der himmlischen Welt gegeben hat. Ich habe dabei so an das Bild gedacht, wie ich einen Berg hochgehe. Und sobald ich denke, boah, jetzt habe ich gleich den Gipfel erreicht, wird der Berg auf einmal höher. Und es geht immer weiter und ich komme einfach nicht bis zu diesem Gipfel. Und für mich ist das ein schönes Bild, diese Höhe der Liebe Gottes zu begreifen. Einfach weil auch in meiner Vorstellung ist dieser Berg irgendwann so hoch, dass ich einfach bei Gott sein werde. Vielleicht hilft dir das, das ein bisschen plastischer für dich zu machen, dass du das ein bisschen mehr begreifen kannst, wie hoch diese Liebe ist. Ja, zusammenfassend von diesen Dimensionen könnte man an so ein Bild denken. Ich denke, die meisten von uns werden es richtig schön finden, wenn man so einen klaren Nachthimmel sieht. Die Sterne leuchten klar, man sieht die Milchstraße und du schaust hoch und denkst einfach nur, wow. Da sind Tausende von Sternen und die Wissenschaft hat uns inzwischen gesagt, dass unser Universum riesig ist, mit Abertausenden von Galaxien. Es werden immer bessere Teleskope gebaut, mit denen man noch mehr entdecken kann. Man kann dann noch weiter ins Universum reinschauen und was man sieht, sind einfach noch mehr Sterne. Und je mehr wir erkennen von diesem Universum, desto deutlicher wird auch, wir werden nicht alles erkennen, weil irgendwie gibt es immer noch mal eine Stufe drüber. Und genauso ist es mit Gottes Liebe. Wir können sie stückweit erfassen, wir können sie erleben, erfahren, aber in dieser gänzlichen Tiefe oder einfach in allen Dimensionen werden wir es nicht hinbekommen, wirklich zu sagen, boah, ich hab's jetzt. Ich habe wirklich Gottes Liebe komplett verstanden. Weil Gottes Liebe einfach so viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und das macht dieses Bild auch so deutlich. Also es ist einfach wunderschön, wenn wir in unserem Leben sagen können, ich glaube, ich habe verstanden, wie sehr Gott mich liebt. Aber das ist dann für diesen Moment, hast du den nächsten Schritt erreicht, wo du sagst, ja, das ist das, was ich persönlich erfahren habe, wie groß diese Liebe ist. Aber je mehr du dich darauf einlässt, Gottes Liebe zu erfahren, desto mehr wirst du auch davon erfahren. Und das ist auch das Paradox, worauf ich eingangs eingegangen bin, wo Paulus sagt, wir sollen erkennen, was unser Verstand nicht vollständig fassen kann. Es ist also eine Erkenntnis, die über das bloße Wissen hinausgeht. Es ist vielmehr erfahrbar. Gottes Liebe muss erfahren werden. Die kann man nicht vom Kopf verstehen. Es ist persönlich und verändernd. Und diese Liebe übersteigt alle Erkenntnis. Das ist dieses Paradox. Deshalb möchte ich dir auch sagen, beschäftige dich nicht nur damit, die Bibel zu lesen. Vielleicht denkst du dir jetzt, okay, das ist jetzt ein komischer Rat. Ich will nicht sagen, dass es falsch ist. Völlig, also im Gegenteil. Lies die Bibel, aber konzentriere dich auch darauf, es auszuleben. Gib Gott die Chance, in deinem Leben etwas zu bewirken. Denn am Ende haben wir diese Entscheidung. Geben wir Gott diesen Zugang zu unserem Haus, zu unserem Herz? Geben wir ihm Zugang zu unseren Zimmern? Wenn wir das nicht tun, dann wird Gott uns trotzdem lieben, aber er steht vor der Tür. Wir werden es nicht erfahren, wir können es nicht persönlich erfassen. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Paulus fasst hier zusammen und sagt, das ist das Ziel. Das ist das ultimative Ziel dieses Gebets. Wenn wir die Liebe Christi in ihrer Fülle erfahren, dann werden wir selber auch mit der Fülle der Liebe erfüllt. Das bedeutet nicht, dass wir dann auf einer Stufe mit Gott stehen, dass wir selber zu einem der Götter oder zu einem Gott werden, sondern es bedeutet vielmehr, dass wir in unserem Charakter, in unserem Wesen, in unseren Werten und unserer Lebensweise uns immer näher Gott anpassen. Das ist dieser Prozess der Heiligung. Man könnte sagen, wir werden mehr und mehr verwandelt in dieses Bild, wie Gott uns haben möchte. Das ist das, wofür Paulus hier gebetet hat. Und das fließt alles hierin zusammen, dass er sagt, wenn ihr diese Punkte erlebt, wenn ihr fest gewurzelt seid, wenn ihr diese Liebe Gottes versteht, dann wird das dazu führen, dass ihr in Fülle, dass ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Ich komme zu den letzten zwei Versen, Verse 20 und 21. Die kann man überschreiben mit: Gott ist ein Gott des Überflusses und unermesslicher Kraft. Also vorher diese Dimension, wo Paulus sagt, okay, das ist nicht möglich, das zu erfassen. Und auch, wo er dann zusammenfasst, sagt er immer noch, es ist einfach Überfluss und es ist unermessliche Kraft in Gott. Denn da heißt es, dem aber, der über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Paulus richtet sich hier an Gott, den Vater, der in den Versen zuvor als derjenige beschrieben wurde, der die Gläubigen stärkt, der in den Herzen wohnt. Dieser Gott ist nicht nur fähig, sondern er vermag, wie Paulus es sagt, weit über die Maßen mehr zu tun. Was bedeutet das? Weit über die Maßen mehr. Das griechische Wort hierfür betont eine Steigerung. Es betont das Unvorstellbare, das Überreiche. Es geht über alles hinaus, was wir uns, was wir uns vorstellen oder überhaupt erhoffen können. Und ich habe bei mir festgestellt, dass meine Gebete oft nicht das dem entsprechen. Meine Gebete sind oft begrenzt durch meine eigenen Bedürfnisse. Ich sehe etwas in meinem Leben, was ich ändern möchte. Da ist ein Bedürfnis da. Ich bete dafür. Aber ich bin darin begrenzt durch meine eigene Sichtweise. Und oft ist es doch so, dass wir nur für etwas bitten, was wir für möglich halten, oder? Für etwas, das wir uns wünschen. Aber Paulus macht hier deutlich, Gott vermag viel mehr, weit mehr über die Maßen. Und auch was das Verstehen angeht, unser Verstand ist auch begrenzt. Der Verstand der klügsten Menschen ist begrenzt. Und wir können Gottes Pläne und seine Wege oft nicht vollständig verstehen. Oft ist es so, dass wir dann rückwirkend sagen, ja, das war gut, dass es so gekommen ist. Ich verstehe jetzt, warum das passiert ist. Aber in dem Moment können wir es nicht verstehen. Unsere Logik und unsere Erfahrungen setzen uns Grenzen. Und was ich aus diesen Versen mitnehme, ist, lasst uns mutig und waghalsig beten. Ja, es hört sich so risikoreich an, aber ich glaube, genau das ist, was Paulus uns hier sagen will. Wenn Gott doch viel mehr tun kann, als wir bitten oder verstehen können, dann sollten unsere Gebete doch nicht irgendwie so kleinlich sein oder ängstlich. Vielmehr sollten unsere Gebete mutig sein. Mutig vor Gott zu bringen und Gott für große Dinge zu vertrauen. Auch wenn, oder besser, gerade wenn sie über unsere Vorstellungskraft hinausgehen. Ich glaube, gerade dann sollten wir mutig ins Gebet gehen. Auch wenn wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wie das irgendwie einen guten Ausgang nehmen kann. Die Bibel sagt hier deutlich, Gott vermag viel mehr, als wir uns vorstellen können. Ich möchte kurz zusammenfassen, die 5 Punkte, die ich durchgegangen bin. Ja, und möchte dich ermutigen, auch wirklich das einfach mal zu tun. Deine Knie zu beugen vor Jesus, damit du durch seinen Geist am inneren Menschen gestärkt wirst. Ich möchte dich ermutigen, Jesus in deinem Herzen wohnen zu lassen. Im gesamten Haus, auch auf dem Dachboden. Ich möchte dich ermutigen, in Liebe gewurzelt und gegründet zu sein. Nicht darauf zu achten, ob ich gerade genug tue, ob ich erfolgreich bin, sondern wirklich darauf zu gucken, Jesus liebt mich. Darin bin ich genug, in seiner Liebe. Und der 4. Punkt, versuch wirklich mal zu begreifen, wie groß diese Liebe ist, wenn du die Bibel liest, wenn du in dein Leben schaust. Ich denke, wir werden an unsere Grenzen kommen. Und trotzdem ist es so schön, darüber nachzudenken, weil uns das zeigt, ich habe schon einiges erfahren, aber da geht noch viel mehr. Also Gottes Liebe ist noch viel tiefer. Und das wird dann dazu führen, dass wir in der ganzen Fülle Gottes sein werden. Wir werden ihm ähnlicher sein und wir werden eines Tages bei ihm sein. Und mit diesem Bild möchte ich abschließen. In Vers 14 heißt es, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ich hatte es jetzt fast auf jeder Folie, deshalb beuge ich meine Knie. Und ich möchte einmal wirklich auf dieses Beuge, also Niederknien, auf dieses ich beuge meine Knie eingehen. Und ja, ich denke, jeder von uns weiß, dass dieses Knien eine Form der intensivsten Anbetung ist oder des ernsthaften Bittens. Im Mittelalter sind die Menschen oft vor dem König niedergekniet oder sie mussten niederknien, wenn sie eine Bitte vortragen wollten. Also dieses Knien bedeutet wirklich tiefe Demut und Ehrfurcht. Es bedeutet Unterwürfigkeit und die Anerkennung der Autorität des anderen. Denzel Washington, ich denke, einigen wird er ein Begriff sein, ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Christ. Er wurde einmal gefragt, wie er sich dazu motiviert, immer wieder am Morgen zu beten. Und da hat er gesagt, ich bete, dass alle ihre Hausschuhe abends weit unter das Bett stellen. Wurde er gefragt, ja warum denn? Warum sollte ich das tun? Und darauf antwortete er, am nächsten Morgen, wenn du aufstehst, musst du auf die Knie gehen, um deine Hausschuhe unterm Bett zu suchen. Und wenn du doch eh schon auf den Knien bist, dann bete doch, dann danke Gott doch für seine Liebe, für seine Gnade. Vielleicht kann dir dieses Bild eine Hilfe sein, wieder einmal vor Gott niederzuknien. Ihm dafür zu danken, dass er dich so unbegreiflich liebt. Dass diese Liebe für uns unbegreiflich ist und höher ist als alles, was wir uns vorstellen können. Mein Wunsch ist, dass wir uns im Bewusstsein der Liebe, die wir nicht erfassen können, viel weniger Sorgen machen. Gott ist da und Gott ist größer als jedes deiner Probleme. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.